Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Petra Enzminger und ich grüße Sie herzlich zu dieser Sendung. Schulschließungen wegen des Coronavirus und seiner Ausbreitung. Erste Antworten auf praktische Fragen wollen wir da heute auch geben. Und wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich. Sie können uns heute anrufen, um sich zu beteiligen. Wie diese Hörerin, die unsere Nummer gewählt hat, 00800 4464 4464, und zwar schon vor unserer Sendung.
Ich würde vorschlagen, die Kinder, die Schüler, die sollen doch einfach mal ein bisschen autodidaktisch wiederholen. Und die paar Wochen Schulschließungen, was ist denn das? Gar nichts. Also wenn es nach mir ging, könnte man bis Ende des Jahres zumachen. Meine Güte, woanders haben die 3 Monate Ferien am Stück.
Sagt also diese Hörerin. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464, europaweit für Sie kostenfrei. Noch einmal die Nummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an campus@deutschlandfunk.de. Schul- und Kitaschließungen, was heißt das für Schülerinnen und Schüler und die Eltern? Darum geht es heute in Campus und Karriere.
Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, wie wir sie bisher nicht erlebt haben. Die Landesregierung hat die Ausbreitung des Virus von Beginn an sehr ernst genommen. Wir haben entschlossen und besonnen gehandelt. Dabei steht die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger für uns im Mittelpunkt.
Wir müssen in all der Zeit, die jetzt vor uns liegt, darauf achten, dass die Bediensteten der Polizei, die Bediensteten der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, des Katastrophenschutzes, die Beschäftigten in den allgemeinen und Sonderordnungsbehörden, die Beschäftigten der Justiz, einschließlich des Justizvollzugs, aber ganz besonders das ärztliche Personal und das Pflegepersonal arbeitsfähig sind.
Die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, Armin Laschet und Winfried Kretschmann. Die meisten Bundesländer haben es also nun beschlossen. Ab kommender Woche werden viele Schulen und Kitas geschlossen. Unterricht findet erst einmal nicht mehr statt, zumindest der Präsenzunterricht nicht. Allerdings gibt es ja Pläne, wie den Kindern dennoch etwas beigebracht werden kann. Aufgaben, die zu Hause gemacht werden, Unterricht auch über Lernplattformen, die in manchen Bundesländern zur Verfügung stehen. Da werden wir noch manches hier hören. So oder so aber stehen die Eltern, vor allem der jüngeren Kinder, vor einer Herausforderung. Sie müssen ihren Arbeitsalltag jetzt trotz der Corona-Krise und Schul- und Kitaschließungen organisiert bekommen. Darüber werden wir unter anderem reden. Was bedeuten dieser Unterrichts- und Betreuungsausfall ja auch in vielen Fällen? Wie wird das geregelt? Was ist da vorgesehen? Was sagen die Lehrerinnen und Lehrer? Was sagen Sie? Sie können sich beteiligen. 00800 4464 4464, so die kostenfreie Telefonnummer, bundesweit kostenfrei 00800 4464 4464. Und ich stelle Ihnen rasch unsere Gesprächsgäste vor. Bei mir im Studio ist in Köln Jutta Löchner. Sie ist die Vorsitzende der Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen. Schön, dass Sie da sind. Aus Berlin zugeschaltet ist der Bundesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung, Udo Beckmann. Guten Tag nach Berlin.
Ja, guten Tag.
Am Telefon ist Martin Fugmann. Er ist Oberstudiendirektor und Schulleiter des Evangelisch-Stiftigen Gymnasium in Gütersloh. Guten Tag auch, Herr Fugmann.
Ja, guten Tag.
Und Sie sind, kann man sagen, ein Experte für digitales Lernen, und von Ihren Erfahrungen werden wir im Laufe der Sendung sicher auch noch profitieren. Vielleicht aber erst einmal auf die zurückliegenden Tage schauend als Praktiker mit dem politischen Hin und Her, flächendeckende Schulschließung, ja oder nein. Das hat ja wirklich nicht lang gedauert, aber es hat viel Diskussion darum gegeben. Wie haben Sie das alles erlebt?
Ja, wir haben das seit 14 Tagen eigentlich so realistisch beobachtet, dass es uns eigentlich jeden Tag treffen könnte. Und haben natürlich im Hintergrund an den entsprechenden Plänen gearbeitet, sodass es uns jetzt nicht ganz unvorbereitet trifft. Und wir das Glück hatten, dass bei uns an der Schule Gott sei Dank kein Corona-Fall aufgetreten ist, der dazu geführt hätte, dass man irgendwie unkontrolliert innerhalb von einem zum anderen Tag einen Notfallplan machen muss. Mhm. Insofern ist es ganz okay. Die Atmosphäre, das war sehr interessant, war doch sehr gedrückt und auch gespannt. Wir mussten ja schon in der Woche davor Klassenfahrt noch absagen, auch eine Fahrt nach Spiekeroog auf die Insel von 5 Klässlern. Da sind natürlich die eine andere oder andere Träne ist da gekullert. Und ja, es ist die Frage, was das bedeutet mit der Schulschließung. Die Hörerin vorhin am Telefon hat ja zu Recht gesagt, man soll das sicherlich nicht zu hoch hängen. Da hängt jetzt nicht der letztliche Lebenserfolg davon ab. Aber Schule als Gemeinschaftsraum ist für Kinder, für Eltern und für Lehrer und Lehrerinnen doch auch wichtig. Und wenn er erstmal geschlossen wird, dann ist das ein Ausnahmezustand, auf den man jetzt reagieren muss.
Genau. Und wie Sie das machen, das werden Sie uns noch erzählen. Wie haben Sie denn als Schulleiter gestern überhaupt von den Schließungen erfahren?
Wir waren eigentlich, also interessanterweise gab es einen Fake-News-Artikel schon um 9 Uhr, wo jemand über die Netze wunderbar den Google-Ticker mit Photoshop so bearbeitet hatte, dass er dort anstatt des Landes, des Saarlandes Nordrhein-Westfalen einkopiert hat. Das heißt, bei uns war um 9 Uhr die Aufregung schon ganz groß. Wir wussten aber, dass wir vom Ministerium informiert würden. Das war klar. Wir wussten, dass eine Sitzung im Landtag war. Und es war auch klar, dass wir um 14.30 Uhr spätestens eine offizielle Meldung kriegten. Wir kriegten die schon um 13.30 Uhr. Und die Regelung, die jetzt gefunden ist, ist für uns alle ganz gut, weil das Schließung, also endgültige Schließung der Schule und des Unterrichtsbetriebs, aber nicht des Gebäudes ab Mittwoch. Und dann gibt es ja so eine fließende Übergangszeit dort rein. Und insofern haben wir schon genug Zeit, um das jetzt in aller Ruhe und Besonnenheit abzuklären, die Situation.
Und da sind dennoch ja auch einige Fragen offen, auch bei den Eltern, die nicht ganz so viele Informationen auch vorliegen haben, wie Sie jetzt hier in dieser Runde, die ja alle sehr nah dran waren, auch an diesen Entscheidungen. Jutta Löchner als Vorsitzende der Landeselternschaft der Gymnasien Nordrhein-Westfalen. Was haben Sie da mitbekommen? Welche Sorgen treibt die Eltern auch um angesichts dieser Entwicklung, um überhaupt die Ausbreitung des Virus?
Ja, also für die Kinder ist das natürlich jetzt erstmal das Thema, dass sie jetzt ja nun schulfrei haben ab spätestens Mittwoch und dass die Eltern sich natürlich darum kümmern müssen, dass ihre Kinder gut untergebracht sind und dass sie Sorge natürlich um die ältere Generation haben. Und das ist natürlich ein Punkt, der für die Eltern sehr schwierig ist, weil ja häufig dann die Großeltern doch die Auffangstation sind in solchen besonderen Situationen, wenn Kinder krank werden. Und insofern müssen wir jetzt auch uns natürlich alle darum kümmern, dass für diese Eltern Alternativen geschaffen werden, vor allen Dingen für die kleineren Kinder. Und deswegen finde ich das die Entscheidung des Ministeriums ganz prima, dass sie sagen, Montag und Dienstag haben wir noch Zeit, um das alles zu organisieren.
Hier in Nordrhein-Westfalen, das ist natürlich von Bundesland zu Bundesland anders. Wir haben gehört, Brandenburg hat da noch eine andere Lösung. Mhm. Die sagen auch gar nicht Schulschließung. Also da sind wir wieder beim Föderalismus, werden wir heute nicht so ausgiebig diskutieren. Aber sie sagen, erstmal sind sie ganz erleichtert, dass es 2 Tage Puffer gibt.
Genau, damit die Eltern wirklich auch dann die wirklich konkret das Thema haben. Also es gibt sicherlich da Unterschiede, weil ja auch viele Eltern nach Hause geschickt worden sind, die eben selber dann Homeoffice machen müssen oder auch gar keine Arbeit im Augenblick haben. Da ist das sicherlich weniger. Aber was auch Herr Laschet ja schon in der Einspielung sagte, wir müssen natürlich das gesamte Gesundheitssystem und alle zentralen Bereiche erhalten. Und dann müssen die Eltern natürlich auch sagen können, wir können das jetzt nicht leisten. Wir sind beide berufstätig und wir brauchen jemanden.
Wir kommen auch noch auf diese Regelungen, wie das im Einzelnen vorgesehen ist, wie Betreuung auch geregelt werden soll, zumindest wie es hier in Nordrhein-Westfalen ablaufen soll. Wissen Sie, können Sie uns auch nochmal erklären. Die Schulschließung grundsätzlich jetzt eine Maßnahme, die Sie begrüßen als Elternvertreterin?
Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das müssen wir alle den Fachleuten überlassen. Das haben wir ja beobachten können, wie auch die Fachleute innerhalb der letzten Woche sich doch immer noch mal ihre Entscheidung revidiert haben, weil sie eben doch wohl gesehen haben, dass dieser exponentielle Anstieg noch gravierender ist, als sie erst vermutet haben. Und da muss ich sagen, da müssen wir als Eltern oder überhaupt als Gesamtbevölkerung auch sagen, dass das ist dann der Ort, wo die Entscheidungen getroffen werden sollen. Mhm. Und dann ist eine Schulschließung sicherlich ein guter, ja auch eine nachvollziehbare Konsequenz. Es sind Schulen, die ja alle ganz häufig, also 1.000 Schüler haben. Und insofern ist das schon ein Schmelztiegel von Austausch. Und da die Kinder kommen sich auch sehr nahe, das habe ich noch von einem Lehrer gehört. Die 5-Jährigen, die Kleineren, können gar nicht den Abstand halten. Die sind immer so engagiert. Da ist der Austausch von Viren, glaube ich, noch sehr viel eher möglich, als wenn man als Erwachsener dann weiß, wir müssen 2 Meter Abstand halten und das können wir einhalten.
Mhm. Udo Beckmann, Sie sind der Bundesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung und vertreten als Gewerkschaft die Lehrerschaft bundesweit, etwa 164.000 Pädagoginnen und Pädagogen, die Sie bei Ihnen organisiert sind, die jetzt in großer Zahl unerwartet Corona-Ferien haben?
Ja, die haben keine Corona-Ferien, weil ja die Dienstpflichten weiter bestehen und so sehen das die Lehrerinnen und Lehrer auch. Es sind natürlich in vielen Bundesländern kam der Punkt, dass jetzt doch die landesweiten Schulschließungen stattgefunden haben, etwas überraschend. Ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht auch durch die Politik doch eher schon Hinweise gegeben hätte, bereitet euch darauf vor. Das ist eins der Planspiele, die wir haben. Jetzt stehen wir in der Situation und die Schulen versuchen da nach Möglichkeit so gut wie möglich mit umzugehen. Sie haben es vorhin schon erwähnt, es gibt Bundesländer wie zum Beispiel auch Berlin, bei denen es noch eine Übergangszeit gibt bis Mitte der Woche. Die fangen also an mit den Oberstufen und dann langsam runtergehend in die tieferen Klassenstufen die Schließungen zu betreiben, sodass sowohl die Eltern gerade bei den Kleinkindern noch eine Möglichkeit haben, sich eher darauf einzustellen und die Lehrerinnen und Lehrer auch die Möglichkeit haben, die Schülerinnen und Schüler entsprechend mit Aufgaben zu versorgen. Ich teile ein wenig auch die Einschätzung der Hörerinnen, die Sie anfangs eingespielt haben. Also wenn es jetzt darum geht, dass wir einen Schulausfall haben, der, sag ich mal, mit dem Ende der Osterferien beendet ist, dann ist das alles überschaubar. Wenn es aber danach weitergehen muss, was ja auch niemand ausschließen kann, dann stehen wir vor ganz anderen Herausforderungen. Insbesondere, wenn ich an die Schülerinnen und Schüler denke, die unmittelbar vor Prüfungen stehen. Und ich glaube, dass wir diese im jetzigen Zeitpunkt besonders im Blick haben müssen, damit es für diese Schülerinnen und Schüler keine Benachteiligungen gibt. Kinder, die jetzt in der Grundschule sind oder vielleicht im 5., 6. Schuljahr sind, für die wird es nicht das große Problem werden, im Laufe ihrer Bildungskarriere 2 oder 3 Wochen Schulschließung auszugleichen.
Aber die Frage, wie Sie es schon formuliert haben, wird dann sein, wenn es länger dauert, wie kann man den Unterricht aufrechterhalten und eben auch weiter Lernstoff vermitteln? Es geht aber auch darum, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und ja auch um den Schutz des Lehrpersonals. Mit welchem Gefühl schauen Sie jetzt also auf diese Entscheidung?
Ja, also es geht natürlich auch um die Lehrerinnen und Lehrer und wir haben von Anfang an deutlich gemacht, als es überhaupt mit der Diskussion um eventuelle Schulschließung oder punktuelle Schulschließung ging, dass wir gefordert haben, dass auch Lehrkräfte, die älter sind und die chronische Erkrankung haben oder zu Risikogruppen gehören, auch die Möglichkeit haben, zu Hause zu bleiben, weil sie ja gerade besonders gefährdet sind, wenn sie mit Kindern und Jugendlichen zusammen sind. Und von daher glaube ich auch, wenn es um die Organisation von Notfallplänen sind, ist das auch eine Gruppe, die davon dann ausgeschlossen bleiben sollte, sondern wir müssen dann genau gucken, welche Kolleginnen und Kollegen können diese Aufgaben wahrnehmen, diejenigen, die kleine Kinder zu Hause zu betreuen haben und dann eben keine andere Möglichkeit finden, könnte man außen vor lassen. Also da muss man sehr genau hingucken und soweit ich weiß, gibt es aber dazu, zumindest war das mein Stand von gestern Mittag, noch keine konkreten Regelungen, die den Schulleiterinnen und Schulleitern an die Hand gegeben wurden, wie sie damit umgehen.
Wir schauen, wie gehen Schulen und ja, Schülerinnen und Schüler und auch die Eltern, die Lehrer, das Lehrpersonal mit diesen jetzt verordneten Schulschließungen um. Wie kann möglicherweise ja auch der Unterricht noch anderweitig aufgearbeitet werden und aufbereitet werden und vermittelt werden? 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Wir haben schon einige Hörerinnen und Hörer, die versucht haben, durchzukommen. Das ist nicht ganz so einfach, aber einige haben es geschafft. Wir werden gleich ein paar hören nach der Musik. 00800 4464 4464, wenn Sie sich beteiligen mögen.
Back in Mullingar. We spend our days in Canton Gacy's bar. We spend our summers there, and we drink echo the Irish air. And I can see you smile still today when I close my eyes. And I still feel your hand.
Schul- und Kitaschließungen, was heißt das für Schülerinnen und Schüler und die Eltern? In weiten Teilen des Landes sind die Schulen ab der kommenden Woche bis nach den Osterferien zu. Welche Folgen hat das? Darum geht es in Campus und Karriere an diesem Samstag. Die Entscheidungen sind noch recht frisch. Viele Fragen sind noch offen, haben wir auch gerade gehört. Fragen, die sich Lehrkräfte, Eltern stellen. Eltern, die ja auch zum großen Teil Arbeitnehmer sind. Auf der Homepage des Verbands Bildung und Erziehung der gewerkschaftlichen Vertretung vieler Lehrkräfte liest man Folgendes. Wir vertrauen den Entscheidungen, die von den zuständigen Behörden in Abstimmung mit den Kultusministerien getroffen wurden. Natürlich sind jetzt aber die Fragen offen, wie zum Beispiel die Vorbereitung auf anstehende Prüfungen weitergehen können. Prüfungstermine, ja, können die gehalten werden im April und im Mai? Und wie ist die Betreuung insbesondere von Grundschulkindern gewährleistet, vor allem wenn ein oder beide Elternteile für die Infrastruktur wichtigen Berufe arbeiten, insbesondere also im Gesundheitsbereich und im Einzelhandel? Das ist eine Frage, die wir auch gerade schon angerissen haben vor der Musik. Und wir haben auch gehört, da ist vieles eben noch nicht geklärt. Jutta Löchner, Sie haben das auch schon angesprochen, Vorsitzende der Landeselternschaft der Gymnasium Nordrhein-Westfalen. Was wissen Sie über die Pläne in Nordrhein-Westfalen? Gibt es da welche?
Also wir sind jetzt häufiger auch also als Verband mit informiert worden, was eben an die Schulen gegangen ist. Und die Aussage ist also, dass Montag und Dienstag eigentlich in den Schulen, an den Schulen organisiert werden soll, wie die Klassen 1 bis 6 ein Betreuungsangebot zur Verfügung stellen. Und das habe ich ja schon gesagt, also das halte ich auch für ganz wichtig und ganz wesentlich. Und was Herr Beckmann schon sagte, da muss man natürlich die Lehrer rausnehmen, die gefährdet sind und die auch selbst ja betroffen mit kleinen Kindern sind. Vielleicht können die auch mitgenommen werden. Also das ist jetzt dieses Feintuning, was meines Erachtens ja jetzt am Wochenende wahrscheinlich in den Ministerien immer noch durchdacht und besprochen und dann am Montag und Dienstag erarbeitet werden muss, wie es wirklich im Einzelfall aussieht. Und unseres Erachtens sollte es eben wirklich so sein, dass die Eltern hinkommen und sagen, so, wir sind in dem und dem Beruf tätig und wir haben dem und dem Bedarf und wir haben nicht den Hintergrund, um das irgendwie aufzufangen. Und das muss dann eben in den einzelnen Schulen organisiert werden. Das scheint mir im Augenblick die plausibelste Lösung. Mhm. Und die Abiturvorbereitung, das ist natürlich für uns auch ein Riesenthema oder die ZP10, aber das ist alles ein bisschen später, dann eben nach der 9. oder 10. Klasse. Da ist natürlich wirklich die Frage, ist schon alles gemacht worden? Inwieweit können die Lehrer jetzt noch über WhatsApp, was wir eigentlich nicht gerne sehen, da muss man auch Datenschutz immer noch im Hinterkopf haben, aber doch so viel Informationen an die Schüler noch weitergeben, dass sie eben wissen, wie sie sich jetzt noch vorbereiten können in der Zeit.
Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE. Schauen wir auf die Punkte Abitursprüfung. Ich wollte eigentlich noch über Betreuung, aber da kommen wir gleich auch noch mal dazu. Es gibt ja Zusicherungen seitens der Länder, dass es Lösungen geben wird, die Prüfungen eventuell auch dann eben mit Nachholterminen stattfinden werden. Wie beruhigt sind Sie diesbezüglich?
Also wir hatten am Donnerstag, also kurz bevor das Thema landeseinheitliche Schulschließung überhaupt auf der Tagesordnung war, ein Gespräch mit der Kultusministerkonferenz, also alle Lehrerorganisationen. Und da ist uns von Frau Dr. Hubig, der KMK-Präsidentin, nochmal versichert worden, dass es zu keinerlei Nachteilen kommen soll für diejenigen, die jetzt in den Prüfungen stehen, ob Abitur oder ob andere Prüfungen. Auch will man mit den Arbeitgebern sprechen, dass es keine Nachteiligung gibt für diejenigen, die dann in die berufliche Ausbildung geht. Da vertraue ich, dass Politik dieses Thema anpacken wird. Alle sind ja, das muss man ja einfach sagen, von der starken Entwicklung, die wir jetzt in den letzten Tagen erlebt haben, ein Stück weit überrascht. Und da muss man auch jetzt ein bisschen noch mit Unsicherheiten umgehen. Aber wichtig ist, dass man jetzt die Zeit nutzt, um die notwendigen Fragen zu klären, damit Schülerinnen und Schüler, aber auch die Eltern, gerade die von Abschlussprüfungen betroffen sind, die notwendige Sicherheit bekommen. Und da vertraue ich drauf, dass dies in den nächsten Tagen geleistet wird.
Martin Fugmann, als Schulleiter eines Gymnasiums in Gütersloh, ja auch verhältnismäßig nah an den Oberstufenschülern dran. Was haben Sie da mitbekommen? Gab es da Unruhe wegen der drohenden Schulschließungen und den bevorstehenden Prüfungen?
Ja, die Schülerinnen und Schüler sind in der Tat sehr besorgt. Wir sind ja jetzt im Moment in der Phase, wo wir die Abiturwiederholung machen. Und der letzte Schultag ist ja dann kurz nach den Osterferien und dann beginnen ja auch gleich die Prüfungen. Und wir hatten so eine Art Barcamp, so eine offene Form der Stoffwiederholung auch vorgesehen im Kollegium, mit den Schülerinnen und Schülern zusammen verabredet, und das kann jetzt nicht stattfinden. Wir sind allerdings in der Situation, dass wir mit einer Lernplattform arbeiten an der Schule, auf die Schüler und Lehrer gleichermaßen Zugriff haben und die es wirklich ermöglicht, auch in Echtzeit die Lernprozesse abzubilden. Und wir waren schon so ein bisschen eingestimmt auf das Thema, weil die deutsche Schule in Shanghai, Yangpu, sich für diese Lernplattform interessierte. Die musste auch die Schule schließen und die haben das innerhalb von 2 Tagen für ihr Gesamtsystem eingeführt. Das heißt, wir hatten jetzt ein bisschen Übung, wie man das machen kann. Die deutsche Schule Tokio arbeitet ebenfalls mit der Plattform. Mhm. Und wir haben auch unsere Schulöffentlichkeit darauf eingestellt, so dass jetzt wirklich gewährleistet ist, dass die Kinder begleitet werden. Was ja im Moment jetzt nicht passieren darf, ist, dass wir einfach per E-Mail oder irgendwelche Aufgabenpakete zur Versorgung, wie Sie vorhin gesagt haben, geben. Lernen hat ja nichts, eher weniger mit Versorgung zu tun. Lernen ist ja irgendwie ein Prozess. Und den sollte man ja aufrechterhalten, gerade in so einer kritischen Prüfungsvorbereitungssituation. Und darauf bereiten sich die Lehrer vor.
Das heißt, an Ihrer Schule sind Sie relativ gut vorbereitet, was das Weiterlernen angeht. Dennoch ist ja die Frage, finden dann die Prüfungen an diesen Terminen statt? Udo Beckmann hat gerade gesagt, er vertraut, dass die Politik da anfassen wird. Und wir müssen jetzt mit Unsicherheiten umgehen. Was wäre Ihre Erwartung oder Ihr Wunsch, wie das weitergehen soll?
Formuliert für NRW ist es ja so, dass man an den Terminen und den Zeitplänen festhält. Und dass man die Schule öffnet, um die Prüfungen stattfinden zu lassen. Das hat erstmal alle beruhigt. Mhm. Aber da würde ich jetzt auch noch keine Prognose wagen. Wir wissen ja nicht, wie sich das entwickelt. Es können ja auch unter unseren Abiturienten Infizierte sein. Gut, dann kann man sagen, die machen Nachschreibtermine. Aber auch da gibt es ja ein Gefährdungspotenzial. Und das ist ja immer in Notsituationen so. Ich finde es jetzt erstmal gut. Wir haben Regelungen, man nimmt das in den Blick. Aber das Feintuning ist jetzt total wichtig.
Das heißt, Sie sind sich gar nicht so sicher, dass die Abschlussprüfungen tatsächlich in diesem Jahr stattfinden können. Also je nach Verlauf der Erkrankungen könnten sie doch gefährdet sein.
Ja, das, also wenn ich jetzt RKI lese aufmerksam und wenn wir sehen, wie das in China verlaufen ist, dann halte ich das schon für möglich. Aber das ist, sage ich mal, ich möchte da keine Angst damit schüren. Erstmal ist der Plan so, dass wir davon ausgehen, dass es klappt. Und es gibt einen Plan dafür, wenn es klappen würde, dann wäre die Schule geöffnet und die Prüfungen könnten stattfinden.
Aber
und
ich finde,
muss man weiter gucken.
Oder Beckmann.
Ja, aber ich finde es nochmal entscheidend, dass die Politik auch dieses Problem ja von vornherein mit in den Blick genommen hat und gesagt hat, wir werden dafür sorgen, dass keine Benachteiligungen entstehen. Dass bei den Schülerinnen und Schülern und bei den Eltern und insbesondere bei denjenigen, die jetzt auch schon vor dem Abitur stehen, vor den letzten Prüfungen, dass die besondere Sorgen haben, das kann man gut nachvollziehen. Aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit unser aller Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das jetzt nicht in unnötige Panik ausbricht, sondern dass wir da versuchen, klarzumachen, wir gucken nach Lösungen und es wird nicht zu eurem Nachteil gereichen. Das, was wir feststellen, ich höre das jetzt sehr gerne, dass es dort an der Schule eine Lernplattform gibt, ist natürlich das Problem, dass wir bundesweit in dem Bereich Lernplattformen und Internetzugänge bei den Schulen und digitale Ausstattung ja nicht besonders gut aufgestellt sind in Deutschland. Das zeigen immer wieder Umfragen, die wir auch durchgeführt haben oder andere wie die Bertelsmann Stiftung. Und das rächt sich natürlich auch ein Stück weit jetzt, dass wir nicht die Möglichkeit haben, die Schülerinnen und Schüler über solche Plattformen zu bedienen, mit Aufgaben in Lernmöglichkeiten zu geben.
Wir haben eine Hörerin in der Leitung, die schon etwas länger wartet. Frau Schleicher hat uns aus Leipzig angerufen, hat die Telefonnummer 00800 44644464 gewählt. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag in die Runde.
Frau Schleicher, Sie waren geduldig und wollten uns was mitteilen.
Naja, ich bin Kinderärztin und denke es eigentlich noch aus einem anderen Aspekt. Wer denkt an die Kleinsten? Wer denkt an die das Jugendamt in Einrichtungen eingewiesen hat? Es ist ja durchaus so, dass überall auch Krippenkinder vom Jugendamt zugewiesen sind. Also hier im Osten ist das auf jeden Fall so, dass man eben sagt, Kindergarten, Krippenbesuch zwingend notwendig, weil die Entwicklung zu Hause nicht ausreichend ist. In vielen Einrichtungen finden dann auch Fördertermine, Ergotherapie, Logopädie statt. Die gibt es dann auch 6 Wochen nicht oder wie sind da die Pläne? Die Eltern haben das Essen bezahlt, die Kinder würden eine warme Mahlzeit pro Tag bekommen, Manche Eltern müssen es nicht bezahlen, da bezahlt es die Stadt. Auch da gäbe es eine warme Mahlzeit und auch um das zu sichern, sind manche Kinder eingewiesen. Mhm. Und wie werden diese Mahlzeiten jetzt ausgeteilt? In der Schule, die Hartz-IV-Familien haben das Essen bezahlt. Wir haben den 16. Wo kommt das Geld her für jetzt weitere Essen, die dann zu Hause gereicht werden müssen? Wie sind da die Pläne?
Frau Schleicher, da können wir nicht wirklich die entscheidenden Antworten vermutlich in dieser Runde geben. Udo Beckmann als Bundesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung ist da vielleicht noch am nächsten dran. Haben Sie eine Antwort?
Nein, ich habe dazu keine Antwort, weil das alles Fragen sind, die jetzt natürlich aufschlagen, die alle abgearbeitet werden müssen. Bei den Fragen, die die Hörerin gestellt hat, sind natürlich auch die Kommunen in der Verantwortung, nach weiteren Lösungen zu gucken. Aber wir haben halt jetzt diese besondere Situation, mit der wir alle gemeinsam umgehen müssen. Und dann müssen auch gerade für diese speziellen Fälle Lösungen gefunden werden. Man hat jetzt mit den Schulschließungen, mit den Kitaschließungen erstmal, sage ich mal, flächendeckende Lösungen gemacht. Aber jetzt muss man gucken, so wie es vorhin schon mal gesagt wurde, dass wir ins Feintuning kommen. Und dann muss man natürlich auch dann in dem Zusammenhang klären, wie man mit diesen Sonderfällen umgeht. Dafür habe ich jetzt im Moment auch keine Lösung. Das ist ja sowieso, ich habe es heute Morgen auch schon im privaten Kreis gehört, dass Eltern Probleme haben, die kleine Kinder haben, sie unterzubringen. Und hier ist auch ein Stück weit die Gesamtgesellschaft gefordert, dass man eben nicht nur im familiären Bereich guckt, sondern vielleicht auch mal der Nachbar oder die Nachbarin sagt, ich übernehme deine Kinder jetzt mit, damit du deinem Beruf nachgehen kannst. Ich glaube, das wird sich alles entwickeln. Diese Gesamtentwicklung ist auch eine große Forderung, Herausforderung für die Gesellschaft. Und da wird sich auch zeigen, wie weit wir hier in Deutschland in der Lage sind, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu leben.
Und da geben Sie ein wichtiges Stichwort. Erst einmal vielen herzlichen Dank, Frau Schleicher, dass Sie uns diesen Hinweis auch mit in die Runde gegeben haben. Und es zeigt auch, dass wir sehr sensibilisiert sein müssen für die vielen Details, die diese Beschlüsse auch hinter sich noch verbergen. Eltern können sich nur unter bestimmten Bedingungen freinehmen, wenn die Kita oder die Schule geschlossen wird. Da gibt es auch vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales einen Hinweis. Es muss erst einmal klar sein, heißt es da, dass aufgrund des Alters des Kindes eine Betreuung überhaupt erforderlich ist. Und dann müssen die Eltern erst einmal versuchen, die Kinderbetreuung anderweitig sicherzustellen. Herr Beckmann, Sie haben ja da Darreichungen gegeben. Vielleicht können die Nachbarn auch mal einspringen, Verwandte. Wobei wir mit Blick auf Corona ja auch schon Mahnungen diesbezüglich gehört haben. Großeltern und Kinderbetreuung gibt es Fragezeichen.
Ja.
Ja, hören wir, was uns der Fachanwalt für Arbeitsrecht dazu zu sagen hat. Wir haben nämlich einen in der Telefonleitung schon länger, Thomas Hai von der Kanzlei. Jetzt müssen Sie mir helfen, Herr Hai. Bird and Bird oder Two Birds? Wie sagt man?
Nein, Bird and Bird ist richtig. Danke, Frau Ensminger.
Schönen guten Tag. Ja, wenn die Schulen oder der Kindergarten wegen Corona geschlossen bleibt, dürfen berufstätige Eltern zu Hause bleiben?
Ja, also an sich hat das Herr Beckmann eben schon sehr gut skizziert. Grundsätzlich müssen die Eltern erstmal alle Anstrengungen unternehmen, dass die Kinder betreut werden. Wenn das nicht möglich ist, dann muss natürlich überlegt werden, was können die Eltern tun. Da gibt es die üblichen Möglichkeiten. Man kann natürlich Gleitzeitkonten abbauen, man kann Arbeitszeitkonten abbauen, all solche Dinge muss man überlegen. Wenn alles nicht funktioniert, dann dürfen die Eltern kurzfristig zu Hause bleiben. Dann sind sie persönlich verhindert, sie müssen ihre Kinder betreuen. Gibt es den Paragraphen 275 BGB, den Paragraphen 616 BGB, den kennen die meisten Menschen auch. Zum Beispiel, wenn man ja heiratet, wenn man umzieht, wenn Tod eines nahen Angehörigen ist, daher kennt man das. Das gibt es auch in vielen Tarifverträgen. Und so ähnlich muss man es dann auch hier sehen. Wenn man spontan jetzt nächste Woche die Kinder nicht betreuen kann und nicht betreut bekommt, dann kann man kurzfristig zu Hause bleiben und bekommt auch das Gehalt fortbezahlt. Aber wird nur kurzfristig. Mhm. Denn grundsätzlich und länger muss man das anders organisieren. Da muss man notfalls Urlaub nehmen, da muss man notfalls Arbeitszeitkonten abbauen oder aber, wie Herr Beckmann das richtig Stichwort gegeben hat, im Bekanntenkreis mit Freunden, mit Nachbarn es organisieren.
Und Sie haben auch ein wichtiges Stichwort gegeben, nämlich die Frage nach der Fortzahlung des Gehalts. Wenn ich Sie richtig verstehe, wird es das nur für einen kurzen Zeitraum geben. Wenn es doch eine längerfristige Angelegenheit wird, dann muss man das auf die eigene Kappe nehmen.
Ja, das ist richtig. Kurzfristig, wenn man es kurzfristig nicht hinbekommt, das zu betreuen oder die zu betreuen, den Kinder zu betreuen, dann muss der Arbeitgeber kurzfristig zahlen. Aber eben, wie gesagt, da würde ich von 1 bis 3 Tagen reden, das ist jedenfalls noch normale. Natürlich ist das hier nichts mehr normal, aber Normalerweise ist das die Situation, das ist die rechtliche Lage, die wir kennen. Und grundsätzlich muss dann etwas gefunden werden. Natürlich sind auch da die Arbeitgeber gefordert. Ja, auch da unter Umständen intelligente Zeitmodelle zu finden oder zu haben, die zu nutzen. Es gibt ja in vielen Unternehmen Gleitzeitmodelle, Arbeitszeitmodelle. Da kann man auch Arbeitszeitkonten ins Minus fahren. Da kann man drüber nachdenken, wie man das organisieren kann, um eben Eltern zu helfen. Viele Unternehmen machen jetzt, das sehe ich zumindest im Mandantenkreis, in unserer ständigen Beratung, die wir jeden Tag haben, fahren Schichten, um auch die Belegschaften möglichst vor Corona zu schützen. Und dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass der eine Elternteil die einen 2 Wochen zu Hause bleibt und der andere Elternteil die nächsten 2 Wochen. Das ist zumindest, was wir momentan sehen. Viele Unternehmen machen so 2 Wochen Schichten mit ihren Belegschaften, 2 Wochen Homeoffice, soweit das denn geht, 2 Wochen im Betrieb, um eben auch für die Belegschaft im Betrieb das Risiko gering zu halten.
Und man hört es bei Ihnen auch raus. Wir stehen noch relativ am Anfang. Es ist auch noch kein langer Zeitraum jetzt da, der aber kommen kann, 2, 3 Monate eventuell. Da wird noch viel Absprache nötig sein, Erfindungsgeist, Flexibilität. Was wir aber sicher schon sagen können, ob es einen Anspruch auf Homeoffice gibt oder nicht. Wie sieht das aus?
Nee, da gibt es eine ganz klare Situation. In Holland, in den Niederlanden gibt es das. In Deutschland gibt es das nicht. Es gibt einen Gesetzesantrag der Grünen, aber es gibt kein Gesetz, dass es Homeoffice gibt. Es gibt natürlich viele Unternehmen, die haben Homeoffice-Regelungen, die haben mobiles Arbeiten. Da kann man es dann nutzen. Es gibt auch viele Unternehmen, die jetzt, das erleben wir in der täglichen Arbeit unglaublich viel zurzeit, die überlegen, wie kann man Homeoffice aktuell kurzfristig organisieren. Aber grundsätzlich ein Anspruch auf Homeoffice, einen Anspruch von zu Hause aus zu arbeiten oder nicht aus dem Betrieb zu arbeiten, gibt es nicht. Und, muss man auch ganz klar sagen, dort, wo der Arbeitgeber oder wo der Betrieb oder die betriebliche Arbeit es erfordert, muss man einfach auch in den Betrieb kommen.
Wobei auf der anderen Seite natürlich auch dem Arbeitgeber daran gelegen ist, dass die Mitarbeiter gesund bleiben. Möglicherweise ist das in diesen Zeiten dann auch eine ganz andere Regelung, auch im Betrieb selbst. Was, wenn es bei nachgewiesener Infektion oder auch nur eines Kontakts mit einer infizierten Person zur Quarantäne kommt? Wie sieht das dann aus? Muss der Arbeitgeber, wenn man zu Hause bleiben muss, den Lohn fortzahlen?
Naja, das muss man unterscheiden. Wenn ich eine Infektion habe, dann bin ich krank. Und wenn ich arbeitsunfähig bin, das kennen wir alle, Entgeltfortzahlungsgesetz, 6 Wochen Entgeltfortzahlung muss der Arbeitgeber sowieso leisten, steht im Gesetz. Also wenn ich krank bin, nicht, dann muss ich mich arbeitsunfähig melden und dann wird fortgezahlt. Es gibt, das ist ganz interessant, das muss man auch beobachten, es gibt ja zurzeit diese Möglichkeiten, sich telefonisch krank zu melden. Da wird auch gerade von den Ärzten appelliert, von den Hausärzten habe ich gesehen, das sogar auf 2 Wochen auszuweiten. Also da gibt es Möglichkeiten. Und wie gesagt, wenn man krank ist, dann muss Entgeltfortzahlung geleistet werden. Schwieriger sind es, und das sind die interessanten Fälle, ist, wenn man in Quarantäne ist, weil die Situation haben wir in der großen Menge nicht. Da kommt es natürlich immer darauf an, dass so zumindest so sind die Fragen, die wir in den letzten Wochen bekommen haben. Wie sind die Quarantänefälle, wie kommen die zustande, wenn jemand, sage ich mal, aus dem Ausland kommt, wenn er von irgendwo von der Dienstreise zurückkommt, also wenn es Dienstreise ist, ist ganz klar, dann hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist Quarantäne, weil es eben passiert, weil jemand im Verwandtenkreis, im Freundeskreis angesteckt ist, wenn man jemanden getroffen hat. Das sind alles Fälle, wo wir Schwierigkeiten haben. Ich würde sagen, zu grundsätzlich auch erst einmal ein Verhinderungsfall von Arbeit, wenn ich zur Arbeit gehen darf, wenn ich zu Hause bleiben muss, auch dann wird wohl der Arbeitgeber weiterzahlen müssen.
Und ich hatte schon mal angedeutet, dass wir im Vorgespräch noch über eine Frage nämlich gesprochen haben, ob Arbeitgeber dem Arbeitnehmer aufgrund eines bestimmten vielleicht Fehlverhaltens auch verbieten kann, dann zur Arbeit zu kommen.
Ja, da müssen wir auch wieder unterscheiden, was für ein Fehlverhalten ist das. Das sind wir auch in letzter Zeit gefragt worden. Wenn ich zum Beispiel jetzt entgegen von Reisewarnungen nach Italienreise oder in eines der anderen Gebiete, wo ausdrücklich abgeraten wird oder wo das Robert-Koch-Institut gesagt hat, dass man da nicht hinreisen darf, dann hat der Arbeitnehmer sicherlich ein Eigenverschulden und das muss er dann selber tragen. Das ist dann sein Problem. Wenn er aber, sagen wir, unverschuldet in die Situation kommt, dann sieht das anders aus. Nehmen Sie Nordrhein-Westfalen, den Kreis Heinsberg, der ja bekannt dafür ist, dass er sehr viele Fälle hat. Wenn man zufälligerweise da wohnt, ist das sicherlich nicht Arbeitnehmer verschuldet. Dann ist eben sehr die Frage, wie man damit umgeht. Und das sind eben die Fragen, an denen wir wirklich gerade uns herausfordern im Arbeitsrecht. Sind das Fälle von persönlicher Verhinderung, wo man sagen kann, Da ist der Arbeitnehmer persönlich verhindert, zur Arbeit zu kommen, weil er unter Quarantäne steht. Wenn der Arbeitgeber sagt, du sollst nicht kommen, um seine Belegschaft, die Restbelegschaft zu schützen, dann wird der Arbeitgeber wohl auch den Lohn fortzahlen. Also das sind Fragen, da müssen wir wirklich gucken. Da muss sicherlich auch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gesprochen werden. Da muss man im Betrieb überlegen, was man tut, wie man mit solchen Themen umgeht. Schwierig, ja. Also ich würde sagen, grundsätzlich, wenn man unverschuldet in Situationen kommt, spricht vieles dafür, dass das entweder wie in der Entgeltfortzahlung gelöst werden muss oder aber persönliche Verhinderung darstellt. Also da würde ich sagen, hat der Arbeitnehmer eher den Anspruch auf Lohnfortzahlung. Aber wie gesagt, das sind Fragen, die sind neu.
Thomas Hay, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Ich glaube dennoch, dass Sie viele Fragen beantwortet haben, Partner der Kanzlei Bird & Bird. Ich danke Ihnen erstmal soweit für diese Ausführungen und greife das nochmal ganz kurz auf, weil wir ja nicht über die beamteten Lehrer gesprochen haben. Es ging jetzt mehr um die Arbeitnehmer. Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung. Wie ist das bei den Lehrern, wenn die tatsächlich einen Krankheitsfall in ihrem Umfeld haben? Die müssen ja sowieso aus dem Schulbetrieb raus, sind sie ja jetzt auch genommen, wobei wir wissen, sie haben trotzdem die Arbeitspflicht. Aber gibt es da Regelungen?
Also genaue Regelungen gibt es jetzt dazu nicht, also zumindest nicht für diese besonderen Fälle, die wir jetzt haben. Aber Fakt ist, dass die Lehrer natürlich weiter verbeamtete Beschäftigte des Landes sind und von daher jetzt kein Risiko haben, wie es vielleicht in der freien Wirtschaft entsteht. Also es gibt ja auch schon Fälle, wo Lehrer unter oder Lehrerinnen unter Quarantäne gestellt worden sind, die dann zu Hause bleiben müssen, nicht zur Schule kommen müssen, aber dann vielleicht trotzdem von zu Hause, weil sie ja nicht schon unmittelbar erkrankt sind, aber dann von zu Hause weiter die Schule bei ihrer Arbeit unterstützen und damit eigentlich auch noch im Dienst sind. Und wenn sie halt krankgeschrieben sind, dann sind sie krankgeschrieben, wie es in anderen Fällen auch ist.
Mhm. 00800 446 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie durchgestellt werden möchten in diese Sendung. Oder Sie schicken uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Das hat zum Beispiel Johannes Hübner getan. Er hat geschrieben über die Hygiene in Klassenzimmern. Da gibt es viele Versäumnisse. In vielen deutschen Schulen wurden und werden in die Klassenzimmer gar keine Waschbecken mehr eingeplant. Die Sparmaßnahme führt jetzt dazu, dass sich in den betroffenen Schulen eben niemand mehr im Klassenzimmer die Hände waschen kann. Das wäre eine wichtige Vorsorgemaßnahme, so sein Hinweis. Und es wird Zeit, dass wir wieder zum besseren Hygienestandard der 60er Jahre zurückkehren. Ein anderer Hörer hat uns erreicht über die E-Mail-Adresse und schreibt mit dem Beispiel Italien: Wenn es in Italien gelingt, die Kinder digital mit Lehrstoff zu versorgen, dann sollte das in Deutschland doch auch möglich sein. Er weiß von Freunden in Mailand, dass die Schüler dort regelmäßig Videokonferenzen mit ihrer Klasse und ihren Lehrern haben. Die Fortführung des Unterrichts, die wird gleich bei uns dann nochmal intensiver Thema sein, wenn wir uns wiederhören. 00800 4464 4464, wenn Sie durchgestellt werden wollen. Unterrichtsausfall aufgrund der Coronavirus-Ausbreitung. Auch viele Kitas sind ab Montag zu, Universitäten sind dicht. Welche Folgen hat das und wo gibt es Ansätze, die kommenden Wochen vor allem ja auch für die Kinder und Jugendlichen noch mit Unterricht zu füllen? Darum geht es ja. Die Schulschließungen dürfen eben nicht zu Unterrichtsstopp führen, so die Forderung des IFO-Wirtschaftsinstituts auch gestern. In einer Erklärung heißt es, das Jahr 2020 darf nicht als das verlorene Jahr in die Bildungsgeschichte der betroffenen Kinder und Jugendlichen eingehen. Jutta Löcher, Vorsitzende der Landeselternschaft der Gymnasien Nordrhein-Westfalen. Ist das zu befürchten?
Gut, es kommt sicherlich jetzt darauf an, über welche Zeiträume wir reden. Ich meine, wenn es jetzt wirklich nur die 3 Wochen bis zu den Osterferien sind, dann ist, wie Herr Beckmann auch schon sagte, das sicherlich auch verkraftbar. Wenn es dann längere Zeiträume sind, dann wird es wirklich spannend. Und dann sind natürlich, das muss man wieder klar sehen, sind unsere technischen Voraussetzungen, wie wir ja schon seit Jahren auch gefordert haben, bezüglich der Digitalisierung einfach noch viel zu weit zurück. Die Schulen sind sehr unterschiedlich ausgestattet. Es sind sicherlich einige Schulen hier im Land oder auch in der ganzen Bundesrepublik, die das gut leisten könnten, also eben auch digital das an die Schüler weiterzugeben und dann, dass die zu Hause arbeiten könnten und auch ein Feedback stattfindet. Aber ich würde sagen, die Mehrheit ist eben auch noch nicht so gut ausgestattet. Dann haben wir die andere Seite, dass die Eltern natürlich sich jetzt überlegen müssen, wie können wir, wenn die Schule und die Lehrer eben das Material hoffentlich in Teilen zur Verfügung stellen können, aber inwieweit können wir da einen Beitrag zu leisten und doch mal kontrollieren, mitarbeiten. Aber das ist sicherlich in den unterschiedlichen Haushalten auch sehr unterschiedlich. Ich hatte schon die Idee, dass man sagt, man sollte die öffentlich-rechtlichen Sender mal ansprechen und sagen, sollten bitte morgens mal wirklich Schulprogramme machen, dass die Kinder dazu ja wirklich dann angehalten werden oder auch gute Sachen sehen können. Gut, da muss natürlich auch immer einer gucken, dass das dann auch wirklich gemacht wird. Es gibt einige, ich bin auch schon angerufen worden, auch Unternehmen, die sagen, wir können ein E-Learning zur Verfügung stellen, auch relativ kurzfristig. Auch das muss man meines Erachtens in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen, wenn es denn dann länger dauern sollte, ganz genau gucken, wie man diese Versorgung dann gewährleisten kann.
Wobei man auch sagen muss, bei vielen Schülerinnen und Schülern ist im Kopf jetzt ja Ferien.
Ja,
wenn wir auf die Größeren schauen, die noch nicht vor den Abiturprüfungen stehen, aber auch nicht mehr betreut werden müssen. Da gibt es sicher manche, die unterrichtsfreie Zeit mit Computerspielen und Social-Media-Diensten verbringen. Wie stellen Sie sich da die Szenen in den Kinder- und Jugendzimmern in den nächsten Wochen vor?
Also das wird sicherlich sehr, sehr, sehr schwierig. Der Anfang ist natürlich sicherlich die Begeisterung erstmal, ach, wir haben jetzt frei. Ich denke, dass die Kinder auch erstmal nach kurzer Zeit diese sozialen Kontakte vermissen werden. Also das ist sicherlich auch ein Punkt. Hier ganz viele gehen in die Schule, weil sie ihre Freunde sehen. Und erst in zweiter Linie, dass sie eben auch unterrichtet werden. Aber wir müssen als Eltern den Kindern klar machen, dass es wirklich für sie wesentliche Zeit ist, dass es eine Freiheit ist, unterrichtet zu werden, die man eben tatsächlich dann auch mit Eigeneinsatz dann ausfüllen muss. Und insofern, es wird sicherlich schwierig für die Eltern, auch die Kinder davon abzuhalten. Ich glaube auch, dass es ein technisches Thema wird, wenn zu viel gestreamt wird am Vormittag zum Beispiel, dass nachher auch die Unternehmen leiden, die ja jetzt auch alle mit Skype arbeiten müssen. Also da müssen wir sicherlich auch noch sehr viel disziplinierter werden. Aber ich denke, das wird sich jetzt in den nächsten Tagen entwickeln und wir müssen dann alle entsprechend reagieren und wirklich zusammenhalten und mitdenken und verzichten.
Und was das Thema E-Learning und Videounterricht angeht, da kann uns auch Herr Bahr aus Eckernförde etwas zu sagen, der uns angerufen hat, die 00800 446 4464 gewählt hat. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Das ist genau der Punkt. Ich sehe an meinen Kollegen.
Sie waren selbst Lehrer, ne?
Ich bin Lehrer an einem Gymnasium, an einer Internatsschule in Luisenlohn. Ich darf den Namen ruhig nennen, weil wir viele, viele Schüler haben und viele, viele Nachfragen haben. Ich sehe das Problem, dass genau die Ausrüstung der Schule mit entsprechend vielen Arbeitsplätzen, um so etwas wie E-Learning machbar zu machen, mangelhaft ist. Ich sehe außerdem, und da nehme ich mich gar nicht aus, ich bin 74, dass meine Bildung und Ausbildung, was diese Dinge angeht, ich möchte mal sagen, nicht gerade befriedigend ist. Und wir müssen die Gelegenheit benutzen, als Anlass zu haben, dass wir wieder verstärkt darauf Wert legen, dass die Schülerinnen und Schüler, auch die Lehrerinnen und Lehrer, entsprechend ausgebildet werden, sodass man in einem solchen Notfall sagen kann, ich habe meine Gruppe, weiß ich, 13 Jahre Mathematik-Leistungskurs, die kann ich mit Aufgaben versorgen, die kann ich also damit versorgen, dass sie was zu tun haben, damit sie eben nicht zu Hause rumhängen und nur Spiele spielen, sondern damit sie auch, was die Konsequenzen angeht, damit rechnen müssen, dass dieser Krempelkram, den ich Ihnen da vorschlage, im Abitur als Leistung auch abgefragt wird.
Und da sehen Sie große Defizite noch bislang?
Ich sehe da große Defizite, sowohl was die Versorgung der Schulen angeht. Ja, ich muss ja nicht darauf hinweisen, dass die Versorgung der Schulen mit Toiletten und Waschbecken katastrophal ist. Ich sehe aber auch die Notwendigkeit, dass, wie gesagt, ich nehme mich da nicht aus, die Ausbildung meiner Kolleginnen und Kollegen in dieser Hinsicht nicht gut genug ist.
Also die Ausstattung einerseits, die Lehrerausbildung andererseits. Aber herzlichen Dank, dass Sie uns geschildert haben, wie da Ihre Erfahrungen sind. Ich gebe es in die Runde, denn es ist sicherlich ein Thema, das wir in nächster Zeit sehr stark diskutieren werden und werden müssen. Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung. Es war abzusehen, dass es zu Schließungen kommt. Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner von der CDU, der hat für sein Bundesland erklärt, wir haben da ein bewährtes System, das auch schon ein paar Jahre läuft. Die Lehrer werden es im individuellen Mailverkehr oder in anderen Kommunikationsformen möglich machen, dass die Kinder in den 14 Tagen am Unterricht teilhaben. Das kann man organisieren, das geht auch ganz gut. Das sei bewährt, etwa für den Fall, dass Kinder länger krank sind. Alles gut also?
Nein, mit Sicherheit nicht. Und ich teile auch nicht, was Herr Tullner dort von sich gibt. Das wirkt vielleicht beruhigend auf die Bevölkerung. Aber die Situation in den Schulen ist ja wirklich eine ganz andere. Frau Löchner hat es ja vorhin auch schon angesprochen. Wir haben bundesweit riesige Defizite, was die Infrastruktur in Bezug auf digitale Ausstattung anbelangt. Wir haben auch riesige Defizite in dem Bereich, was die Lehreraus- und Fortbildung anbelangt, nach wie vor. Wir haben das immer wieder angemahnt und das rächt sich jetzt natürlich auch ein Stück weit. Wir haben ein Strategiepapier der Kultusministerkonferenz vorliegen. Da soll eigentlich ab 2021 jedes Kind, was in die Schulen kommt, die notwendige Lernumgebung vorfinden und wenn es die Schule verlässt, entsprechend vorbereitet sein. Ich sehe das alles noch nicht. Ich habe aber die Hoffnung, dass Politik begreift, dass wenn wir solche Situationen haben wie jetzt, wo wir mal darauf angewiesen sind, Schülerinnen und Schüler anders zu erreichen als in der Schule, dass wir dafür andere Vorbereitungen treffen müssen und dass jetzt der Druck in der Politik entsteht, bessere Ausstattungen zu schaffen und das mit Hochdruck.
Und ich hatte es eingangs dieser Sendung schon angekündigt, wir haben einen Experten hier, was die digitale Ausstattung von Schulen angeht, Martin Fugmann, er ist Oberstudiendirektor und Schulleiter des evangelisch-stiftigen Gymnasiums Gütersloh. Sie haben 6 Jahre im Silicon Valley verbracht und waren dort Schulleiter an der dortigen deutschen Schule. So viel Zeit muss sein, das hat Sie sehr geprägt. Sie haben es ja selber schon gesagt, Sie haben da eine ganz andere Erfahrung und ganz andere Grundlagen auch zur Verfügung bei Ihnen an der Schule. Wie machen Sie das?
Naja, die Erfahrung, die wir in Kalifornien eben gemacht haben, insbesondere im Silicon Valley, war jetzt, dass diese Frage der Digitalisierung nicht so sehr eine technologische war, sondern das war insgesamt mehr eine Frage der Haltung. Also wie wichtig ist mir eigentlich Kommunikation in meiner Schule? Und wenn mir Kommunikation wichtig ist, dann muss ich dafür sorgen, dass ich auch kommunizieren kann. Und in Deutschland kommunizieren wir immer noch über Elternbriefe. Und dort war es natürlich längst so, dass man auf schulinternen Social-Media-Kanälen, also jetzt nicht Facebook, aber in eigenen Kanälen, kommuniziert hat, dass man Informationen weitergegeben hat. Und das hat einfach was mit Haltung zu tun und mit der Art und Weise, wie man Digitalisierung nutzt. Und im Unterricht war das ähnlich. Sie haben dort natürlich viele Pole. Dort gibt es natürlich die Facebook-Schulen, gegen die es im Moment auch zu Recht sehr viele Proteste gibt, die ganz stark mit diesen tutoriellen Systemen arbeiten. Aber dennoch haben wir von der deutschen Schule immer versucht, das rauszuziehen, was unsere Pädagogik und unsere pädagogische Philosophie eigentlich beflügeln würde. Und es ist halt viel, viel mehr als Inhalt. Und es geht nicht um, ich möchte das nochmal sagen, es geht, sollte in der Schule nicht darum gehen und auch jetzt nicht darum gehen, dass wir die Kinder versorgen mit Aufgaben, sondern es geht darum, dass die Kinder lernen und dass wir sie dazu motivieren zu lernen. Und da ist ein E-Learning-Setting ein völlig anderes als ein Präsenz-Learning-Setting. Das möchte ich jetzt auch nicht verhehlen. Also man kann das nicht eins zu eins abbilden. Und da gibt es eben auch sehr viel, was man lernen muss und lernen sollte. Ich stimme Ihnen völlig zu, mit der Kompetenz der Lehrkräfte würde das aber nicht überbewerten. Also mit Systemen, die selbsterklärend sind, können alle Kolleginnen und Kollegen umgehen. Das geht sehr schnell. Die Frage ist, ob Sie wollen und ob die Schule eine Lernkultur hat, die diese Art des Unterrichtens, nämlich auf Augenhöhe Schüler und Lehrer auf digitalen Plattformen miteinander kommunizieren zu lassen, Feedback geben zu lassen, das Lernen öffentlich zu machen, den Unterricht öffentlich zu machen. Das ist eine Frage der inneren Haltung und daran muss man arbeiten. Und dann geht das auch mit den Systemen. Und wir haben eben einen doppelten Rittberger hier zu machen. Wir müssen auf der einen Seite technologisch aufrüsten und Sie kennen die ICRS-Studie. Chancengleichheit, die Schere geht ja immer weiter auseinander. Sie wird ja nicht, wir schaffen es ja nicht, das zusammenzubringen. Und die regionalen Unterschiede sind enorm. Sie haben Bezirke um Gütersloh rum im Kreis, wo Sie keine Videokonferenz machen könnten, weil die Bandbreite zu Hause das nicht zulässt. Mhm. Und das sind die Dinge, die man überwinden muss. Ich wäre aber da nicht zu skeptisch. Ich würde es jetzt einfach mal tun, weil da, wo es geht, da, wo es halt nicht geht, kann man es jetzt auch nicht ändern. Aber dann hat man eine Perspektive, vor der man arbeiten muss. Aber vielleicht hilft diese Krise hinterher noch mal, die Ängstlichkeit und die vorsichtige Skepsis diesem ganzen Thema Digitalisierung noch mal ein bisschen aufgeklärter zu betrachten, um mal wirklich zu sehen, welche Chancen bietet es uns denn. Und das wäre vielleicht, wenn wir hier gut rauskommen aus diesen nächsten Monaten, worauf ich mich freuen würde, wenn das beflügeln würde. Wobei der Zeitpunkt nicht gut ist, um jetzt Kritik zu betreiben, finde ich. Und der Zeitpunkt ist auch nicht gut, um Schuldzuweisungen zu machen. Es ist so, wie es ist. Und wir müssen daraus lernen. Und das habe ich in Kalifornien auch gelernt. Man sollte nach vorne gucken und die Dinge positiv sehen und schauen, dass man das Beste draus macht aus den Situationen.
Und Martin Fugmann, mit Blick auf die Uhr, ist das auch schon das Schlusswort dieser Sendung? Und ich verstehe es auch als Appell, aus dem, was wir jetzt erleben, auch zu lernen, die richtigen Schlüsse auch zu ziehen. Und ich drücke allen Kindern und Jugendlichen und Studierenden und wer auch alles in diesem Bildungsbetrieb noch lernen muss und möchte, dass die Zeit nicht lernfrei wird, sondern nur unterrichtsfrei. Das war's von uns, Schul- und Kita-Schließungen. Was heißt das für Schülerinnen und Schüler und auch die Eltern? Darüber haben wir hier in Campus und Karriere heute gesprochen. Danke an Jutta Löchner, an Martin Fugmann, Udo Beckmann, Thomas Hay und an Sie, die Sie zugehört haben und mitgemacht haben. Ich bin Petra Enzminger, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Samstag.